Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Der Podcast der GMK.
Herzlich willkommen zum 30. Podcast der GMK Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielstecker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. Ein Raum für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Einschränkungen, in dem sie Unterstützung bei der Nutzung von digitalen Geräten und dem Internet bekommen. Dies bieten seit 2011 Pixel-Labore in Deutschland. Mein heutiger Gast fand das Konzept überzeugend und leitet das Pixel-Labor in Düsseldorf seit 2017. Herzlich willkommen, Dr. Nadja Zeinel. Schön, dass du heute da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, bevor wir einsteigen in das Thema, sage ich noch ein paar Worte über dich. Du hast Kommunikationswissenschaften in Münster studiert und hast dann promoviert und deine Promotion zum Thema Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom geschrieben. Ebenso bist du mit Ingo Bosse, Elisabeth Hermanns und Anna-Maria Kamin Fachgruppensprecherin der Fachgruppe der GMK inklusive Medienbildung. Und die Fachgruppe wird auch beim kommenden Forum im November einen Workshop anbieten. Und darüber wollen wir unter anderem sprechen heute. Also nochmal, schön, dass du da bist. Und bevor ich das Wort an dich übergebe, stelle ich jetzt nun den obligatorischen Wecker auf unsere 10 Minuten. Und dann haben wir noch Zeit, uns zu verabschieden oder die letzten Fragen zu stellen. Liebe Nadja, stell dich doch bitte einmal in 3 Wörtern vor.
Also, es sind alles Worte, die jemand anderes über mich gesagt hat. Streng, aber liebevoll, hat Sabine Eder mal über mich gesagt, nach einem GMK-Vortrag gemeinsam mit einer Pixel-Expertin. Und eine Praktikantin hat mal über mich gesagt, das Pixel-Labor wäre irgendwie so ein Chaoshaufen, aber im Hintergrund würde man dann irgendwann merken, dass ich die Zügel in der Hand hätte. Und die letzte Beschreibung, die wähle ich für mich selber. Und ich würde sagen, ich bin irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft, zwischen verschiedenen Menschen und zwischen verschiedenen Berufsfeldern. Waren keine Worte, aber...
Aber danke, eine sehr schöne persönliche Vorstellung. Sehr schön, danke. Ja, also du leitest das Pixel-Labor in Düsseldorf. Das haben wir ja eben, das habe ich eben schon erwähnt. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Also was macht genau oder was machen die Pixel-Labore und wie ist das Ganze überhaupt entstanden?
Genau, also das Pixel-Labor in Düsseldorf ist ja das erste gewesen und das ist eine Idee von Klienten und Klientinnen, der in der Gemeinde Leben gewesen und die in der Gemeinde Leben ist der Träger des Pixel-Labors in Düsseldorf. Hinter jedem Pixel-Labor steht ein eigener Träger. Und damals, 2010, haben Klienten und Klientinnen gesagt, hey, liebe in der Gemeinde Leben, ihr unterstützt uns super im Thema Wohnen. Also es ist eigentlich ein Träger der Behindertenhilfe, der das Wohnen für Menschen mit, also erwachsene Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung oder wir sagen Lernschwierigkeit und Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen bereitstellt. Und es war irgendwie klar für Klienten und Klientinnen, Mitarbeitende fangen an, auch mit Smartphones zu kommunizieren, dass die auch dabei sein wollen, nicht abgehangen werden wollen. Und da war die Frage, okay, wie können Klienten und Klientinnen unterstützt werden? Und es gab einen Auftakt-Workshop gemeinsam mit unterschiedlichen Gruppen, also sowohl Klienten als Klientinnen, Geschäftsführung, Vorstand, Mitarbeitende, also alle Ebenen. Und es wurde sich gemeinsam darauf geeinigt, dass es einen Raum und einen Ort geben muss, wo das möglich ist, wo Menschen hinkommen können, wo sie Unterstützung bekommen und auch Zugang bekommen überhaupt erstmal. Weil wenn man sich überlegt, 2010 ist noch eine komplett andere Zeit gewesen als jetzt heute. Viele hatten einfach auch gar kein Internet zu Hause, hatten keine eigenen Geräte. Oft auch, weil gesetzliche BetreuerInnen gesagt haben, das ist irgendwie schlecht, also ihr verschuldet euch da, das ist gefährlich und so weiter und so fort. Und dieses Pixel-Labor hat ja vielen Menschen einfach auch wirklich den Zugang überhaupt erstmal ermöglicht. Heute gibt es 14 Pixel-Labore deutschlandweit. Und jedes Pixel-Labor hat irgendwie auch einen anderen Schwerpunkt. Also in Dortmund machen die zum Beispiel viel mit VR-Brillen. In Kassel haben die irgendwie so einen Mixed-Reality-Schwerpunkt. Die haben irgendwie noch so eine angemietete Tankstelle bis Ende des Jahres und machen da irgendwie verrückte Sachen. Also jedes Labor hat irgendwie so seinen Schwerpunkt. Trotzdem haben wir halt im Kern alle die gleiche Aufgabe, nämlich digitale Teilhabe für alle. Das machen wir über das Pixel-Labor. Das ist das Herzstück. Es gibt überall einen Raum, bis auf in Groß-Gerau, wobei die bekommen jetzt einen Raum. Das ist, hatte so ein bisschen ländliche Thematik, dass man gesagt hat, okay, wir fahren erstmal rum mit dem Auto, die haben ein Pixel-Auto, aber jetzt haben sie auch einen Standort gefunden. Zusätzlich zum Labor machen wir eben verschiedene Projekte, also mit Universitäten und schauen da, dass es halt um Barrierefreiheit im Internet geht und wirklich auch die Zielgruppe als Experten in eigener Sache oder als Co-ForscherInnen oder im inklusiven Dozententeam, wenn wir irgendwie zum Beispiel Schulungen anbieten, immer auch die Zielgruppe mit dabei ist, immer auch gehört wird und auch also viele Peer-to-Peer-Ansätze, die wir da verfolgen. Genau, weil es immer so im Kern ist, nicht ich als Leitung Pixel-Labor kann das jetzt irgendwie einfach erklären, sondern ein Mensch mit Lernschwierigkeit, der oder die weiß, was habe ich eigentlich für Hürden und für Schwierigkeiten im Internet? Wie kann ich die überwinden? Die Person kann das auch jemand Neuem erklären, einem Einsteiger. Und das ist eben ja so dieser Kern, dass wir immer im inklusiven Tandem arbeiten. Egal, ob es jetzt ein Vortrag ist oder ein Workshop oder eine Schulung oder auch im Pixel-Labor an den Diensten, schauen wir, dass es immer zwei Menschen sind.
Super. Genau, und du bist jetzt ja auch im Pixel-Labor gerade, deswegen, es kann sein, dass da so Hintergrundgeräusche bei unserer Aufnahme sind. Also wir machen das ganz authentisch, diesen Podcast. Genau. Ja, also wir kommen ja gleich noch zu dem Workshop, den ihr auf dem Forum Kommunikationskultur anbietet, weil da ist es ja auch das Besondere, dass die Elisabeth Hermanns den mitbetreut, die ja auch in Düsseldorf bei euch mitarbeitet. Und bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne noch so ein bisschen mehr wissen, mit welchen besonderen Herausforderungen habt ihr denn zu tun?
Naja, also die größte Herausforderung ist erstmal, dass Menschen verstehen, dass digitale Teilhabe nicht einfach nur ist, ja, ich gucke mir da ein lustiges Video bei YouTube an oder ich wische da irgendwie über mein Smartphone und mache ein paar Ballons kaputt, sondern dass es wirklich darum geht, an der Gesellschaft teilzuhaben, nicht weiter exkludiert zu werden, mitreden zu können, aber auch die gleichen Chancen zu haben. Und das siehst du ja überall. Also wenn du im Bürgeramt bist, kriegst du morgens einen Online-Termin. Aber wenn du den so vereinbarst, musst du mehrere Wochen warten. Also ganz viele Informationen findest du nur noch online. Ganz viele Anmeldesachen kannst du nur noch online machen und wirst einfach benachteiligt. Und das ist, also es ist einfach keine Diskussion mehr, schon seit Jahren nicht. Unsere Gesellschaft ist eine Mediengesellschaft und das gehört für jeden dazu. Und wir hören in Schulungen oft, naja, was macht ihr denn hier für unsere Klienten und Klientinnen? Ist das hier irgendwie nichts? Die brauchen das alles nicht und die können das auch eh nicht. Und nach jeder Schulung merken wir eigentlich, die Leute revidieren ihre Meinung nochmal und sagen so, boah, das hätte ich echt irgendwie nicht gedacht, dass das hier funktioniert, aber die Leute hatten eine gute Zeit, die haben was gelernt. Und es geht halt auch, finde ich, spielerisch, also ne, manche würden sagen, ja, die Leute haben jetzt ein Spiel am iPad gespielt. Ja, haben die gemacht, aber die haben dabei was gelernt, nämlich Wischen, Tippen, also die Handhabung des iPads. Und das so spielerisch zu vermitteln, ist für manche nicht so nachvollziehbar. Oder auch generell so dieses Thema digitale Teilhabe gehört halt irgendwie auch in die Behindertenhilfe. Und wir sehen das halt auch bei verschiedenen PartnerInnen, dass die ja, so einen Führungswechsel haben. Also ganz häufig hängt das Thema Digitalisierung an einer Person. Wenn es mal einen Führungswechsel gibt, gibt es auch manchmal einen Rückschritt, dass gesagt wird, naja, das brauchen wir jetzt irgendwie nicht oder soziale Innovation, das interessiert uns irgendwie nicht. Und das ist so generell, ja, finde ich, auch ein Thema, ne? Also Medien, Medienkompetenz, Medienaffinität, das ist immer sehr personenabhängig, gerade im Bereich Behindertenhilfe, wo Menschen arbeiten, die vielleicht soziale Arbeit studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben als Heilerziehungspflegerin, die das noch nicht in so Ausbildung haben, nicht im Curriculum, also weder im Studium noch in der Ausbildung, und wo das jetzt so langsam kommt und es ganz stark personenabhängig ist, ob du jetzt medienaffin bist oder nicht. Und das irgendwie durchweg auf allen Ebenen, egal ob Geschäftsführung oder Mitarbeitende. Und davon hängen Klienten und Klientinnen ab. Also die haben dann das Mitentscheidungsrecht manchmal nicht. Wenn da jetzt der Mitarbeiter sagt, ja, das kann ich nicht, dann wo soll ich das dann lernen? Und deswegen ist es eben ja auch so wichtig, dass wir als Pixel-Labore eben deutschlandweit rausfahren, da Schulungen machen, es mehr Pixel-Labore gibt. Und ich muss sagen, ich finde generell gibt es schon so eine Veränderung in Deutschland. Also es gibt irgendwie positive und negative Beispiele. Das ist eigentlich, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und dann generell das Verständnis, dass Barrierefreiheit nicht nur für Menschen mit Behinderungen wichtig ist, sondern dass wir ja alle davon profitieren, dass es ja für alle schön ist, wenn die Steuererklärung leicht und einfach ist und wir ja alle davon profitieren, wenn wir Komplexität reduzieren. Genau.
Danke dir. Du hattest eben ja auch erwähnt, dass ihr viel so mit Makerspace arbeitet, mit Coding zum Teil auch. Wie und warum setzt ihr Making und Coding in den Laboren ein? Vielleicht hast du auch noch praktische Beispiele, was ihr genau dann macht.
Ja, gerne. Also wir wollen natürlich auch so mit aktuellen Trends mitgehen auf jeden Fall. Also wir gucken eigentlich immer, was kann man noch anbieten und was kann man auch noch kennenlernen. Ich finde, wir sind irgendwie da auch so ein bisschen so ein Türöffner zu Trends der Digitalisierung. Und da haben wir, glaube ich,
das ist der Wecker.
2018, das ist der Wecker gewesen, 2018 das erste Mal einen 3D-Drucker angeschafft und drucken damit, also haben damit vor allem irgendwie kleine Einkaufschips gedruckt mit einem Pixel-Logo zum Verteilen. Das kam irgendwie auch total gut an. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, auch Hilfsmittel zu drucken, also Hilfsmittel, die es vielleicht so nicht auf dem Markt gibt, die dann sehr spezifisch irgendwie eine Person benötigt, zum Beispiel die Verlängerung für einen Controller von der PlayStation, weil die Person den nicht greifen kann. Und dann gibt es so tolle Projekte wie das Selfmade-Projekt, das jetzt von der AWO übernommen wurde, die auch kommen in unserem Workshop, die auch einen 3D-Drucker mitbringen, die dann sich ein Modell überlegen und das dann auf einer Datenbank veröffentlichen, wo du dir das selber runterladen kannst, selber ausdrucken kannst. Und das sind einfach ja so Off-Label-Produkte quasi, ne? Also selbst hergestellte Sachen, die du auch ja dann selber produzieren kannst mit einem 3D-Drucker, wo dann auch möglicherweise viele Menschen von profitieren können. Oder ich weiß noch ein Beispiel, das erzählt Ingo Bosse immer gerne, diese Kaffeebecher, die es am Automaten gibt, auf dem Bahngleis, die sind ja sehr, sehr knittrig und die kann man, wenn man eine Spastik hat, eigentlich nicht wirklich greifen. Und da gab es einen Besucher, der das auch so gesagt hatte, der greift diesen Kaffeebecher und dann verbrennt er sich die Hand. Und die haben dann gemeinsam mit dem Besucher einen Aufsatz sich überlegt und den selber entwickelt. Also das kann man browserbasiert mit Programmen machen und da dann so Griffe noch an den Seiten befestigt. Und das konnte einfach auch eigenständig gedruckt werden. Und das war einfach ein Produkt, was es so nicht auf dem Markt gibt. Das sind so, finde ich, einfach irgendwie tolle Beispiele. Und gleichzeitig machen wir damit auch einfach Spaßsachen und Quatschsachen. Und das soll auch so sein. Also man darf da irgendwie ausprobieren, das darf Spaß machen. Ich habe einen Kollegen im Pixel-Labor, der da total drin aufgeht und sich da Modelle irgendwie runterlädt und irgendwie einen VW-Bulli druckt für einen Kugelschreiberhalter und da noch eine Lichterkette einbaut und lötet und einen Schalter noch dran macht und sich vorher noch nie mit einem 3D-Drucker auseinandergesetzt hatte und da total viel natürlich auch lernt, mit so Programmen umzugehen. Also das ist jetzt, wenn man Thingiverse, heißt die Datenbank, die wir vor allem nutzen, relativ komplex ist. Man muss irgendwie verstehen, wie man da was sucht. Man muss verstehen, was ist das richtige Dateiformat. Man muss das runterladen. Man muss das auf dem USB-Stick ziehen. Man benutzt eine Software, um den 3D-Drucker zu steuern. Und da musst du gucken, dass das Modell richtig angeordnet ist, damit es richtig auf der Platte gedruckt wird und dass es die richtige Größe hat. Und also ich verdrucke mich da selber ziemlich häufig. Und das ist so eine intrinsische Motivation von vielen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es Spaß macht, weil es danach gibt es ein Endprodukt, also man hat eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung oder Empowerment-Prozess und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
Cool, ja, klingt super. Was kannst du denn Menschen empfehlen, die im Bereich der Inklusion mit Coding und Making arbeiten wollen?
Also auf jeden Fall gibt es von der Landesmedienanstalt lokale Medienarbeit, gibt es so Materialien dazu, die gibt es auch bei uns im Workshop. Und dann kann man natürlich am besten ganz viel ausprobieren. Zum Beispiel gibt es auch von IKEA Hilfsmittel, die man drucken kann. Also da einfach mal gucken, was könnte man denn überhaupt machen. Und immer die Zielgruppe auch mit dabei zu haben. Also das irgendwie einfach gemeinsam auszuprobieren. Klar, und wenn es mal eine Frage gibt, kann man sich natürlich auch gerne an uns wenden, also ans Pixel-Labor wenden.
Mhm, super. Also wir können das auch gerne alles unter dem Podcast noch verlinken, die Sachen, die du gesagt hast und auch deinen Kontakt. Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen angerissen, was im Workshop passiert. Das Thema des Forums heißt Unsichtbarkeiten, Medienpädagogik, Intersektionalität und Teilhabe ist das Thema des 40. Forum Kommunikationskultur. Vom 17. bis zum 19. November findet das in Bielefeld statt. Und ja, was trägt euer Workshop zum Thema bei und was ist auch das Besondere an eurem Workshop?
Genau, also wir sind auf jeden Fall auch ein bunter Haufen. Wir werden mehrere Tische aufbauen. Wir haben einen Making-Tisch und einen Coding-Tisch. Es wird einen 3D-Drucker geben und zum Coding überlegen wir gerade noch, was wir alles Tolles mitbringen, irgendwie Calliope, Raspberry Pi, Usobots. Und es wird immer darum gehen, dass wir versuchen, das möglichst einfach zu halten, möglichst ja, spaßig auch zu halten. Und ich glaube, bei uns ist halt auch die Besonderheit, dass wir immer mit der Zielgruppe auch zusammenarbeiten und wir noch Material mitgeben, auf jeden Fall.
Super. Und jetzt noch eine Abschlussfrage und dann sind wir, glaube ich, auch durch. Welche Vision und Wünsche hast du für die inklusive Medienbildung?
Ja, also ich glaube, oft ist es halt eine Berührungsangst, die ich mir wünschen würde, dass die einfach abgebaut wird. Also ich habe letztens einen Workshop gegeben, da ging es darum, da hat jemand gefragt, naja, ist denn eure Seite, eure Webseite von Pixel, ist die denn barrierefrei? Ich sage, nein, die ist nicht barrierefrei, weil Barrierefreiheit ist ein Ideal und das gilt es auch gar nicht zu erreichen, sondern das ist irgendwie so das Ziel, wo ich hinschaue. Und das beziehe ich auch auf inklusive Medienbildung, weil ich so denke, ich finde es schade, wenn Leute gar nicht erst starten mit einer Gruppe, weil sie sagen, ich kann ja gar nicht alle mit einbeziehen oder ich weiß ja gar nicht, wie das geht oder ich schließe dann doch bestimmt irgendwen aus. Ja, das ist Angst, also das ist Berührungsangst und das hindert viele Menschen, sich dem überhaupt anzunähern, zu sagen, okay, das sind ja Menschen. Klar haben die vielleicht eine Einschränkung und ich habe da noch nie mit zu tun gehabt, aber jeder Mensch ist ja irgendwie anders und sich einfach darauf einzulassen und zu sagen, jede Methode, die ich in der Medienpädagogik benutze, kann ich auch in der inklusiven Medienpädagogik benutzen, muss ich aber vielleicht ein bisschen runterbrechen. Das ist für mich kein Sonderfeld, sondern das gehört mit dazu. Und dass man da auch dann ja einfach inklusiv so eine Gruppe mischt und sich ja auch annähert durch Medien, also am gemeinsamen Gegenstand Medien etwas zu machen, da merke ich einfach, dass ich, wenn ich mit Medienpädagogen, die noch keine Erfahrung haben, da einfach viele Berührungsängste habe. Und ich glaube, die meisten Medienpädagogen, die es auch so in der GMK gibt, die könnten aus dem Stegreif so ein Angebot machen. Und ich glaube, das muss ich einfach noch ein bisschen mehr mischen. Das wäre meine Vision. Es soll kein Sonderfeld sein, sondern es ist einfach Teil. Es ist irgendwann einfach, eigentlich gibt es irgendwann unsere Fachgruppe nicht mehr, weil wir heißen dann vielleicht gar nicht mehr inklusiv, sondern wir heißen dann Methoden, einfache Methoden für die Medienpädagogik oder so. Und dann merkt man das gar nicht mehr, ne? Dass das ein Unterschied ist.
Dankeschön. Das war doch noch ein gutes Schlusswort jetzt. Also, ich bin sehr gespannt auf euren Workshop. Ich danke dir sehr für die Einblicke in deine Arbeit und auch diese Perspektive, dass wir eine inklusive Lernkultur, eine inklusive Medienpädagogik schaffen, die sozusagen mit einfachen Methoden für alle dann halt auch agieren kann. Und ich hoffe einfach, dass wir Digitalisierung so gestalten können, dass halt auch alle teilhaben werden können, weil es so viele wunderbare Möglichkeiten bietet, aber es braucht eben einfach mehr Sichtbarkeit und Teilhabe. Und dazu tragt ihr bei, dazu trägst du bei in deiner Arbeit, mit deiner Arbeit. Und ja, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du hier in diesem Podcast warst. Und wir sehen uns im November dann.
Wir sehen uns im November. Ich freue mich auch.
Tschüss.
Ciao.